Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 94. Payment and Banking Podcast, freundlicherweise gesponsert von PayOne. Heute sind wir mal ganz woanders, nämlich in Las Vegas, zur MRC, die diese Woche stattfindet, von Montag bis Donnerstag, Merchant Risk Council, sagen wir nachher gleich ein bisschen was dazu. Mit mir dabei sind Miriam und Franz. Stellt euch einfach mal kurz vor, Miriam, für dich ja nicht das erste Mal.
Ja, hallo, hier ist Miriam Wohlfahrt wieder mal dabei, zum dritten Mal jetzt, freue ich mich. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Gründerin, Geschäftsführerin von RatePay und Gründerin der Payment Exchange und Mitmacherin der Payment Exchange. Okay. Hallo.
Hallo Miriam, freut mich, dass du wieder dabei bist.
Freut mich auch.
Franz, du? Auch ein paar Takte?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich das erste Mal dabei sein darf beim Podcast. Mein Name ist Franz, bin Gründer oder Co-Gründer der B4Payment, Lastschriftabwickler und Partner der Payment Exchange und freue mich, heute aus Las Vegas mit dabei sein zu dürfen.
Genau, jetzt sind wir ja heute auf dem MRC. Ich glaube, so den Hörern sagt das nicht auf den ersten Blick etwas. Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Was ist die MRC? Was ist das? Es ist ja nicht nur eine ganz normale Konferenz, wie man es so kennt, sondern es hat ja so ein bisschen einen speziellen Charakter. Wie würdest du es beschreiben, Miriam?
Genau, also es steht ja im MRC, steht für Merchant Risk Council. Und eigentlich, wenn man denkt, Risk, es hat was mit Risk zu tun, ja, hat es auch. Es geht darum, es geht um Payment und Risiko für Online-Händler und Dienstleister. So, das Ganze wurde irgendwie vor einigen Jahren ins Leben gerufen, damals noch als eine kleinere Veranstaltung. Und es diente eigentlich dem Austausch von Solution-Providern und großen Online-Händlern. Große Online-Händler, damit meine ich so die großen Amerikaner wie Walmart, die damit angefangen haben. Ich glaube, Walmart war so einer der ersten, die mit dabei waren. Und die großen Online-Gamer und Airlines. Ne? Ja. Das war so ein bisschen, die haben sich zusammengetan oder zusammengesetzt mit den jeweiligen Solution-Providern. Also damals vor allem auch den Kartenorganisationen und Cybersource. Die waren auch so ziemlich am Anfang dabei. Visa ist sehr stark mit involviert. Und das war anfangs so ein kleineres Event und das wurde immer größer und wurde wie so eine Organisation, der man auch aktiv beitreten muss. Also man muss ein Member sein, um überhaupt auf diese Konferenz gehen zu können. Sowohl als Händler muss man Member werden, als auch als Dienstleister muss man auch ein Mitglied sein und um sich dann nochmal diese Tickets zu kaufen. Inzwischen ist es ein relativ großes Event. Wir sprechen hier von etwa 1000.
Ich glaube 1400 Leute. Also hat keinen Stammtischcharakter, wo 20 Leute zusammensitzen, sondern ist schon groß, hochprofessionell. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange es schon gibt.
Weißt du? Ich glaube, ich war das erste Mal 2009 auf einem Event im Prag. Damals waren es tatsächlich nur, ich glaube, 200 Leute oder so, was da waren. Mhm. Vergleichbar zu den Beginnen der PAX, ja. Also ungefähr. Und es war auch eine sehr elitäre Veranstaltung, also von Händlerseite her. Es war, glaube ich, bis 2014 ging es nur darum, dass du mindestens 50 Millionen US-Dollar E-Commerce-Umsatz haben musstest,
genau, damit du überhaupt
dabei sein durftest. Du musstest dein Geschäft erklären und da war dann wie so ein Auswahlprozess war da auch mit dabei. Ja. Also man musste eine Unternehmenspräsentation mit abgeben, Jahresumsatzzahlen mit abgeben, dass man einfach auch als Händler zugelassen wird.
Also ein bisschen mehr als wie nur Invitation Only, sondern noch zwei, drei Hürden mehr.
Ja, ja, das ist so eine klassische US-Organisation, aber wie so die alten englischen Clubs. Ja. Man musste sich da bewerben, man musste gewisse Voraussetzungen mit erfüllen, dass du überhaupt mitspielen durftest. Ja. Aber es ist halt toll, dass, also für uns war das damals, ich war damals noch als Händler, damals gestartet, war das einfach toll, überhaupt mal mit Leuten aus der Branche, die in einer ähnlichen Größenklasse waren, überhaupt zu sprechen und das über die gleichen Probleme, die man halt eigentlich hat. Man hat zwar irgendwie eine Bank, irgendwie Ausbildung und irgendwie macht das ja mitbekommen, aber was jetzt tatsächlich, was machen denn die Card Schemes eigentlich, wenn man jetzt irgendwie der Account suspended wird, was an wen gehe ich denn? Kann ich da bei Visa in der Hotline anrufen oder gehe ich zu einem Acquirer oder mit wem mache ich das? Und das sind dann genau die Fragen gewesen, die eigentlich da am Anfang mit erklärt worden sind.
Es ist ja vom Ansatzpunkt, ich meine, wir haben ja alle auch die Payment Exchange inzwischen ja schon dreimal gemacht. Viele von den Sachen, die wir jetzt aus Merchant Risk Council Sicht erzählt haben, würden ja eins zu eins auch zur Payment Exchange passen. Austausch zwischen Händlern, offen, gleiche Ebene. Jetzt nicht dieses elitäre Bewerbungsprozess. Siehst du das auch so? Sind da viele Parallelen?
Absolut. Die Idee ist ja sogar hier entstanden, hier vor Ort in diesem Hotel, in der Bar.
In diesem Hotel.
Ja, wir sind im Aria Hotel. Und das ist ein ziemlich großes Ding und hat ganz viele Bars und Restaurants. Und
da entsteht viel.
Da entsteht viel. Ja, genau. Und da saß ich damals zusammen mit dem Moritz von damals Soundcloud und wir haben darüber diskutiert, was ist eigentlich hier, was bringt das MRC, ist das gut, schlecht? Und wir haben gesagt, das ist super, weil man auch so, man kommt eben als, ich sag mal, als Dienstleister mit den Händlern in Kontakt, aber nicht so sehr auf der Ebene des Verkaufens, sondern eher so, was ist Best Practice, was können wir wie besser machen oder wie können wir vielleicht gute Produkte entwickeln, gemeinsam auch mal Ideen spinnen. Mhm. So saßen wir da, haben die ganze Nacht über Payments gesprochen, ja, Moritz und ich. Irgendwann war es 4 Uhr morgens und wir haben dann echt überlegt, sag ich, weißt du, in Deutschland gibt es sowas gar nicht. In Deutschland haben wir nichts Vergleichbares, wo man einfach mal zusammenkommt und die Themen diskutiert, die echt Sinn machen, die einfach gerade den Markt bewegen, aus beiden Perspektiven, sowohl aus der Sicht eines Online-Händlers als auch aus der Sicht des Dienstleisters, der aber nicht immer so als Dienstleister gesehen werden möchte, sondern vielleicht eher als Partner für die Händler. Ja. Und das war so die Idee. Das haben wir so mitgenommen und eigentlich transportiert. Also eigentlich haben wir so ein bisschen das geklaut, aber natürlich in sehr viel kleinerem Rahmen. Und natürlich der Unterschied war, dass wir gesagt haben, die Deutschen haben natürlich andere Themen als jetzt die Amerikaner, weil das ist hier schon sehr kreditkartenlastig. Kartenlastig. Ja, es ist kartenlastig und es ist... ja, natürlich aber auch PayPal und so, das ist auch alles dazugekommen, aber grundsätzlich ist es sehr kartenlastig. Und die Amerikaner kennen sich ja nicht aus mit Lastschriften, die wissen nicht, was PSD2 ist und dieser ganze Kram. Deshalb ist das, was wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich so ein bisschen die Idee ableiten, aber dann eben auf den deutschen Markt zuschneiden.
Wobei, so ein bisschen muss man vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt zwar in den USA, auf dem US-Kongress vom Merchant Risk Council, das Pendant gibt es aber in Europa auch. Mhm. Also es gibt die EU-Einheit von Merchant Risk Council auch, die sind auch eigentlich geteilt, die machen auch zwei unterschiedliche Veranstaltungen. Also das, der europäische Track, der ist jetzt dann auch in London, glaube ich,
Ende April,
ist das. Dort sind natürlich mehr die europäischen Themen dann mit dabei. Aber es wird natürlich schon auch dominiert von den großen Sponsoren, die dabei sind. Also es ist immer irgendwie wirklich die ganz großen Namen irgendwie. Ich glaube dieses Mal Cardinal Commerce oder First Data. Die versuchen, oder man hat da schon eine gewisse Kreditkartenaffinität dazu und das alles, was an der Alternatives läuft, es ist dann schon hat eine gewisse Sonderstellung.
Das war ganz, ganz interessant, da wollte man noch ein bisschen drauf eingehen. Diese, was ihr gerade erwähnt habt, diese Doppelmoral der Sponsoren. Ja, weil auf der einen Seite wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und irgendwie spielt es auch wenn es so pauschalisiert klingt, bei den Amerikanern so ein bisschen mit rein, dass man auf der einen Seite sagt, es soll hier keinerlei Sales-Pitch passieren, in Präsentationen am besten Firma nicht erwähnen, geschweige denn auch nur eine Folie zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine hochgradig, wenn man mal businessorientierte Veranstaltung. Es gibt, glaube ich, nichts, was du nicht sponsern kannst. Ja? Es gibt nichts, was du, wo nicht irgendjemand drauf ist und hier gesponsert, da gesponsert, da gesponsert.
Ich glaube, dieses Mal sind die Wasserflaschen nicht
gesponsert. Also, ja, da war
schief. Ja? War sogar auf den Wasserflaschen die Banderole von.
Also wenn ich so ein Sponsor wäre, der sicherlich, und vor allem die großen Namen, also ich kenne keine Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass da die großen Sponsor da locker sechsstellig hier lassen an Sponsoring-Business, was da ausgegeben wird. Ja, ja. Um dann bei der Präsentation nicht mal eine Folie drüber zu machen, was sie eigentlich tun, finde ich, das ist so ein bisschen amerikanischer Modus. Ja. Ich glaube, das kriegst du in Europa nicht durch.
Aber deshalb ist ja da diese Zweiteilung auch so da. Ich glaube, man kann jetzt dieses Jahr, oder ich glaube, es ist ja seit ein, zwei Jahren so, dass man sich auch zwei verschiedene Arten von Tickets kaufen kann. Also nicht nur die Unterscheidung, man ist jetzt Händler und man ist Solution Provider oder Vendor, sondern man kann sich auch als Solution Provider Vendor zwei unterschiedliche Ticketkategorien kaufen. Man hat nur in die Exhibition Hall wo die Partner dann ihre Ausstellungsflächen haben, wie man das von Kongressen oder von Konferenzen auch ganz normal kennt. Und dann gibt es aber das zweite, wo die Vorträge alle stattfinden. Und in die Vorträge darfst du aber dann mit dieser kleineren Karte überhaupt gar nicht rein, auch nicht als Sponsor.
Ich fand interessant, weil du gesagt hast, Exhibition Hall ist mir gestern noch aufgefallen, ist auch, finde ich, ganz anders, wie man es von Europa kennt, ist dieses Exhibition Hall wurde erstmal nur für 2 Stunden aufgemacht, ja, also am Abend von 17 bis 19 Uhr. Na, dann wurden im Prinzip mehr oder weniger alle Leute da so viehherdenmäßig einmal durchgetrieben. Jeder hat 2 Getränke in die Hand gekriegt und dann wieder raus. Ja. Ist ganz anders, als wie man, keine Ahnung, wie man es vom MPE, von dem wir letztes Mal berichtet haben, kennt oder halt von den großen Messen. Aber schon so ein bisschen durchaus anders aufbaut. Das ist, glaube ich, auch ein anderes Mindset. Also ich glaube, wenn du da aus Europa kommst, wunderst du dich erstmal, wo ist eigentlich die Messe? Also ich bin war zum ersten Mal hier und gesagt, wo sind denn die Stände? Er sagt, ja, die sind zugesperrt. Die machen wir alles um 5 auf. Ja?
So, das ist, ich glaube, die Europäer würden sagen, was kriege ich denn für mein Geld? Das geht doch gar nicht. Oder? Ja. Also das ist schon ein bisschen, also manchmal an der einen oder anderen Stelle finde ich es auch extrem. Und ich glaube, das wäre auch kein, das ist nicht ein Vorbild, wo wir hinwollen mit der PAX. Ja, das ist zu sehr kommerziell. Das, ja, das würde ich mir auch wünschen, dass das so niemals wird. Ja. Also, weil das ist einfach nicht mehr schön. Da steht dann, das Kommerz steht eher im Vordergrund.
Das muss man natürlich, wobei ich da ganz klar sagen muss, ich war eben aus Händlersicht, wo ich das wieder dann sehe. Und ich war lange Jahre oder bin jetzt seit einigen Jahren eben immer mit dabei. Ja. Und für Händler, finde ich, gibt es wenig Konferenzen, die einem mehr Mehrwert bringen als die, weil ich einfach die Möglichkeit habe, ich sehe auch mit den Umfragen oder so, ich kann mich genau in meine Verticals reinpacken. Also ich habe oft das Problem, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin Retailer oder bin digitaler Güterhändler, mit wem spreche ich denn eigentlich?
Auf Händlersicht.
Und für Händler ist es meiner Meinung nach eine der besten Konferenzen, weil es tatsächlich immer nicht so Sales-lastig ist. Ja. Und auch ich kann mich als Händler einfach zurückziehen und gehe nur in die Präsentationen rein, nur in die Roundtables. Wir haben sehr, sehr viele Roundtable-Discussions, auch mit ziemlich tollen Themen, wo dann in Google dann auf einmal internes berichtet, wie sie eigentlich ihr Risk-System aufgebaut haben. Mhm. Also das sind schon Insights, die einen kleineren Händler einfach schon viel, viel weiterbringen. Und man kann sehr, sehr offen mit den Leuten auch sprechen, ohne dass man jetzt vorher ein NDA oder irgendwas unterzeichnen muss. Ja, also das ist schon ein wahnsinniger Mehrwert.
Ich glaube, ich habe eher so die Sponsorenseite gesehen. Ich glaube, aus Händlersicht bin ich vollkommen bei dir. Und wenn man sich auch das anguckt, da ist schon das Who's Who der Händler. Also wenn man Zugang zu großen amerikanischen Händlern braucht und die mal trifft, dann sind die schon hier alle auf der Liste drauf. Also das ohne Frage.
Ja, alleine wenn man durchschaut, irgendwie Uber, Microsoft, Apple, Facebook, Netflix.
Alle da. Deswegen hat mich auf der einen Seite ein bisschen, vielleicht auch den Bogen ein bisschen nach Europa zu spannen. Es sind nicht so viele Europäer hier, auch wenn es die zweite Geschichte in Europa gibt, aber trotzdem wäre das für den einen oder anderen größeren europäischen Payment Provider, egal in welcher Art, durchaus etwas, wo man sagt, okay, hier kann ich mich positionieren, weil es geht nicht nur um US-Geschäft, das sind alles internationale Companies hier, die denken, die sind inzwischen schon so weit, dass sie sagen, es gibt auch noch was anderes als nur USA.
Ja, das Mindset, das ist nur USA, das ist schon ziemlich hart. Ja. Also ich habe am ersten Tag gibt es ja immer so wie so Payment Universities gibt es da. Gibt's so dieses Payment und Fraud 101 und 201. Ich habe am Nachmittag mit Philipp Bock das Payment 201 gehalten und sind schon sehr seniorige Leute miteinander. Also wirklich irgendwie Senior Vice President, Director, Executive, bla bla bla. Von den großen amerikanischen Brands auch. Und dann in dem Payment 101 war, oder 201 war eben auch das Thema dann EU-Regulatorik zum Beispiel oder europäische Zahlarten, APMs.
Überhaupt Europa?
Europa, ne? Genau. Und dann so auf die Frage hin, ja, mit Banktransfer-Geschichten, wie jetzt eine Ideal oder sofort. Ja. Und ich dann gefragt habe, kennt jemand oder soll ich das noch erklären? Mhm. Und dann war Schweigen, da habe ich gemeint, naja, also ihr kennt euch schon, irgendwie, das ist ein Interaktiv-Session, jetzt kann sich schon einer melden. Es haben sich halt zwei Leute gemeldet von diesen 35 Leuten und da war dann große Unternehmen, also wie das Symantec, die waren dabei, die sich gemeldet haben, aber die anderen, die kennen das.
Also da saß, wir haben ja kurz gequatscht danach, da saß, glaube ich, ein Dropbox drin, da saß ein SurveyMonkey drin, da saß ein LinkedIn drin, ja, das heißt, das ist schon noch so ein bisschen dieses amerikanische Klischee. Man will zwar eigentlich schon global sein vom Business-Anspruch, aber man beschäftigt sich eigentlich mit dem Markt relativ wenig. Ja. Ne? So. Und selbst für die Leute noch nicht mal diese Basics, das ist ja noch mal, wer kennt es überhaupt? Das heißt ja noch nicht mal, dass man wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja. Aber auch da, das ist durchaus interessant.
Deshalb ist ja auch ein Etienne so erfolgreich. Mhm. Also deshalb ist ja Etienne ist ja auch sehr groß hier präsent und mit sehr vielen Leuten. Und die haben ja sehr viele US-Merchants von den ganz Großen, mit denen sie vor allem ja dieses internationale Geschäft haben, gar nicht das nationale amerikanische
Geschäft. Kein Army-Geschäft,
aber das ist natürlich auch die Story, die da ist, eben wir machen euch das ganz einfach, eine Schnittstelle, Zugang auf alle europäischen Zahlarten. Ja. Das ist das, meiner Meinung nach sehen, dass die dieses Potenzial haben die anderen PSPs in Deutschland noch zu wenig für sich erkannt, ja.
Aber was glaubst du, warum man sich, oder warum jetzt, auch um es zu pauschalisieren, jetzt der amerikanische Payment Manager, obwohl er in Europa oder auch weltweit aktiv ist, sich damit so wenig beschäftigt? Ist es eine gewisse Mischung aus, das ist mir viel zu komplex da, die haben auch noch 5 Währungen, was auch nicht für allen klar war, die haben noch 20 Zahlarten und bis ich das alles verstanden habe, das gebe ich lieber zum Dienstleister? Ist es auch eine gewisse Art von, so groß, so wichtig finde ich es dann auch wieder nicht. Ich habe nicht so Relevanz. Warum ist
das? Ich glaube, der Payment Manager in den USA ist sehr, sehr angesehen im Unternehmen. Der hat einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Und es gibt bei uns noch, in Deutschland gibt es ja noch ganz wenige Payment Manager.
Ja.
Es ist, bei Zalando gibt es das, es gibt ein paar wirklich vereinzelte bei den großen Online-Gamern, aber dass man wirklich die Payment Manager hat, das sind ja Koryphäen auch hier, die kennen sich super aus und die sind auch ganz, ganz hoch angesehen. Aber wahrscheinlich ist es auch so, ich meine, das E-Commerce ist einfach in den USA immer noch ein Stückchen weiter und es ist alles ein bisschen größer, es ist alles ein bisschen mehr. Und natürlich, wenn ich da irgendwo optimieren kann, dann spart man gleich Millionen. Ich war gestern in so einem Vortrag hier von Netflix, haben die erzählt, wie sie jetzt auf Debitkarten hier in den USA, es ging um den amerikanischen Markt, dachte ich, das ist ja Lastschrift, was die machen. Die ziehen quasi von den Kreditkarten, es gibt ja hier in den USA die Funktion Debit oder Credit, ja. Und da ziehen die quasi die Debit-Funktion ein. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Lastschrift.
Ja, ich habe mich immer gewundert, warum ich diese Terminal-Auswahl Debit oder Credit habe, was du im ATM teilweise hast und auch im Terminal. Ja. Das ist ja genau so ein Use Case, direkt anziehen oder auf Kredit geben. Ne?
Und das haben die hier gestern präsentiert und es ist etwas, was eigentlich noch gar nicht so gängig ist. Also, lustigerweise waren auch gar keine Fragen dazu, wie es mit Chargeback aussieht. Das hat mich gewundert.
Ja.
Aber egal, auf jeden Fall war das einfach so, du dachtest, okay, die erzählen jetzt hier, was sie hier machen. Und dann hat der eine erzählt, der kam von PayPal und der macht das jetzt auch bei Netflix und hat dann erzählt, bei PayPal hätten sie das auch gemacht und sie haben jetzt Netflix Millionen gespart und er ist jetzt quasi der Superhero. Mhm. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, weil vorher haben sie alles über die Kreditkarte gebucht in den USA und jetzt sind sie von den Interchanges weg auf eine billige, ich sag mal, Paypal Transaction, ähnlich wie bei uns die Lastschrift, ja. Und haben das dort präsentiert.
Ja.
Und der wurde echt gefeiert. Also das war schon etwas wow.
Ja, das kann man verstehen. Ja, das ist aber auch dieses Amerikanische, so ein feierst du dann, ja. Der wird dann danach belagert und alle reden mit ihm und so weiter.
Das ist schon interessant. Das ist, glaube ich, der Stellenwert ist hier ein anderer.
Ja. Ja. Wobei ich glaube, dass um das vorher noch von dir aufzugreifen, es ist halt, viele sind schon in Europa mit aktiv von den großen Händlern, auch wenn die aus den USA rauskommen. Also bin ich mir relativ sicher. Das Thema ist halt nur, mit Kreditkarte geht es halt oft einfacher, in den Markt mit reinzugehen, weil Kreditkarte haben sie den Acquirer, Kreditkarte verstehen sie. Und mit Kreditkarte kann ich auch ganz einfach verschiedene Währungen mit anbinden.
Okay, das ist einigermaßen international.
Genau, und ich habe das Currency Conversion und wenn ich dann irgendwann in dem Markt tatsächlich ein gewisses Potenzial dann sehe mit Kreditkarte, ja, dann muss ich mich halt vielleicht darum kümmern, dass ich die ATM oder die Local Payments mit dazu packe.
Ja.
Dass die aber im Endeffekt für die ist das immer so, oder also mein Gefühl, die sehen SEPA. SEPA ist, das sind ja 34 Länder, das ist ja cool. Aber dass in den 34 Ländern leider teils unterschiedliche Währungen sogar noch sind, zumindest in den großen Ländern.
Ich habe mich erschreckt letztes Mal, dass der, also gestern, als wir gesprochen haben, dass das nicht klar war, dass wir da ein paar Währungen haben.
Ja, da war ein konkreten Fall, wo ein größerer Retailer aus Europa, der in verschiedenen Ländern mit aktiv war, die Top 5, irgendwie Deutschland, UK, Schweiz, Norwegen und Dänemark.
Mhm.
Und das eigentlich nur ein Land, Deutschland, Euro hat als SEPA-Land. Ja. Das war den Leuten, ich glaube schon irgendwie bewusst, aber das war schon so ein Aha-Effekt. Ach, jetzt bin ich doch in dem SEPA-Raum, habe aber lauter unterschiedliche Währungen noch und noch unterschiedliche Zahlarten und irgendwie Kreditkarte performt gar nicht so hundertprozentig richtig gut.
Ja, genau. Also die Vorstellung auch, was dieser Begriff SEPA eigentlich bedeutet, ist noch teilweise sehr, sehr unterschiedlich belegt. Ja. Also manche machen sich so ein bisschen einfach und sagen, SEPA, alles einheitlich, alles gleich, super Sache und schauen aber dann gar nicht weiter runter und sagen so, dass es für manche Sachen überhaupt keine Bewandtnis hat. Aber das finde ich gut, diese Kreditkarte Punkt macht es erstmal einfach zu sagen, das reicht für die erste Expansion. Ja, und das, man sieht es ja auch bei großen Händlern, jetzt nicht zwingend Retailer, aber manche anderen Händler, die haben halt nur Kreditkarte und es geht auch irgendwie. Man macht damit schon auch Umsatz. Ja, das ist nicht so, dass du damit nicht in den Markt reingehen kannst. Ja, also ich habe irgendwie vorher gerade gehabt, weil die ja auch da waren, Dropbox gibt es nur Kreditkarte, fertig, läuft aber. Ja, also scheint jetzt nicht die am Markteintritt zu hindern.
Das ist dann so ein Wettbewerb. Ja. Das ist natürlich derjenige, der das haben will, der macht das dann eben. Auch wenn es eben vielleicht
nicht. Ja, gut, man kann noch zu Box.com gehen, aber da haben wir das.
Hier wollte ich auch eine Kreditkarte. Ja, ja, und Google Drive hat, glaube ich, Google genauso nur eine Kreditkarte.
Ja.
Ja, das ist ein Punkt. Also, die schauen ja auch über Wettbewerber, sagt, der hat auch eine Kreditkarte, mache ich auch so, wird schon reichen. Ja, und damit kommst du gar nicht in diese Welt rein. Ja. Jetzt habt ihr beide ja am Nachmittag auch ein nochmal eine Runde, vor allem auch zum Thema, Mira freut sich schon, zum Thema PSD2. Wie bringt man denn, ich habe mich vorher gefragt,
ja, und Instant Payment,
aber wir haben uns ja vorher gefragt, was ist denn das Äquivalent in den USA zu PSD2? Gibt es da so eine Regulatorik? Also, weißt du es vielleicht? Oder gibt es da sowas, wie man das irgendwie vergleichen kann? Oder ist es für die was, was haben sich denn da die Europäer ausgedacht?
Jetzt können wir ja eigentlich nur noch blamieren, oder?
Ich habe mir die Flucht nach vorne gemacht und die Frage gestellt.
Naja, also man hat halt im Endeffekt, kann man ja diese PSD, also ich sehe die immer so ein bisschen, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Kreuzdienst. Also alles, was irgendwie von den Kreditkartenanbietern halt irgendwie an Regulatorien mit dazu kommt. Man hat zwar irgendwie eine Lizenz irgendwie in den USA, also irgendwie die Bankenregulierung ist ja da ganz normal mit dabei. Aber eigentlich so die Hauptregulierung ist meiner Meinung nach eigentlich bei den
Kreuzdienst
getrieben. Ja. Und da ist halt, finde ich, so der ganz große Unterschied zu Europa, zur PSD. Die PSD ist halt so typisch europäisch. Da wird irgendwie so, der Verbraucherschutz ist da ein großes Thema, Datenschutz ist ein großes Thema und dass da keiner irgendwie unerlaubt Zugriff auf irgendwelche Daten hat und Jahren kein Geschäft macht, das jetzt nicht erlaubt ist, so ungefähr. Also muss alles super reguliert sein. Und bei den Amis, wo die Card Schemes, die sind ja eher von Unternehmen kommen, die das ist halt einfach Business getrieben. Und ein Business-Ansatz ist halt einfach ein anderer Ansatz, wie wenn ich auf Kundenschutz eingehe.
Ja, das ist, glaube ich, auch die interessante Frage, die wahrscheinlich heute bei euch auch kommen wird, dass halt eben so, was passiert denn, wenn sich irgendeiner da nicht dran hält? Ja. So, es gibt zwar PSD2, ganz viele Sachen stehen dort und dann kommt die Bank und sagt, mir doch egal, oder mache ich mal später, oder soll sich mal einer beschweren. Ne? Ja. So, wo ja jeder aus den USA im Kopf hat, da gibt es doch die Riesenliste mit den Strafen von Visa Mastercard, da weiß ich relativ klar, wenn ich das nicht mache, ist das mein Risiko.
Genau.
Und das, ich glaube, sowas zu treffen, das ist ja genau Business-Ansatz, Strafe zahlen, also Geld kriegen davon.
Und wir hatten da in dem Payments Tour One hatten wir eben den gleichen Ansatz und das sind tatsächlich, wie wir auf Strong Customer Authentication gekommen sind, wo es dann hieß, ja, man braucht zwei, wie heißt das korrekt?
Zwei Faktoren.
Als Wissen, als Haben.
Genau.
Und so weiter. Haben wir das erklärt und dann war die erste Frage so, muss ich das tatsächlich wirklich bei jeder Transaktion dann machen? Und dann sagt man natürlich, gemäß PSD2, natürlich muss man es machen. Und man hat natürlich noch die Übergangsphase und so weiter. Aber was passiert dann, wenn ich es nicht mache? Da habe ich eigentlich so gemeint, ich glaube, jetzt so nichts Direktes. Aber man muss jetzt natürlich Legal-Seite, weil da darf ich ja kein Draht oder sowas geben, aber es sind tatsächlich so die Fragen, die dann da einfach aufkommen. Und das ist halt so, glaube ich, einfach der Unterschied von einem businessgetriebenen Ansatz. Mhm. Weil auch ein Visa, man darf es wahrscheinlich gar nicht so offiziell sagen, aber die verdienen ja auch an dem was, wenn einer die Chargeback-Hürden reißt.
Natürlich, also die Strafen sind ja jetzt nicht irgendwie 2,50 Euro, das sind richtige Strafen, das ist ein Businessmodell.
Genau, und die Acquirer verdienen ja da auch nicht mehr mit. Ja. Also das ist jetzt natürlich vielleicht wieder diese Doppelmoral vielleicht da, dass man sagt, du darfst für das fair auf gar keinen Fall machen, aber wenn es das magst, dann kannst du ja zahlen, dann passt es ja auch irgendwie wieder.
Genau, das ist Ablasshandel. Ja. Zahle ich halt ein bisschen Geld und sowas, mache ich wieder ein bisschen Chargeback. So ist der Deal. Ja. Und genau diesen vergleichbaren Deal gibt es halt bei der PSD2 nicht. Ja. Oder kann im Moment eigentlich keiner sagen. Vielleicht passiert das irgendwann, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht, also ich sehe Customer Authentication sehe ich ja fast noch ein bisschen kleiner. Größer ist ja wirklich dann Bankenschnittstellen. Ja? Was ist, wenn jemand seine Schnittstelle da nicht freigibt? Ja? So, was mache ich jetzt nicht? Ja? Oder ich gebe noch ein bisschen was von. Was passiert dem? Und wie lange dauert das überhaupt, bis das irgendwann mal Stress gibt?
Was passiert der Bank?
Genau, was passiert der Bank? Ja. Ja? Und wann passiert da was? Ja. Diskutiert die da 3 Jahre rum und danach gibt es irgendwann mal ein Gerichtsurteil und dabei ist aber schon das Businessmodell, das drauf aufbaut, schon längst im Eimer, weil so lange hält das halt gar nicht durch. Ja? Mhm. Ich weiß es nicht, aber es ist eine spannende Frage. Ja?
Ich bin echt gespannt.
Nee, wir machen den Vortrag einfach so lang, dass am Schluss keine Frage
Zeit möglich ist. Zur Not mache ich das.
Ja.
Du hast
zu
uns.
Du bist dann der Einzige, der Sachen fragen kannst, wenn
wir
Sachen
wieder
beantworten können.
Spontan.
Ja, aber es ist schon durchaus eine Herausforderung, das auch auf Englisch zu machen. Ja. Das ist ja ein Thema, was jetzt per se schon nicht so ganz so einfach ist, wenn man sich nicht so extrem tief damit befasst. Aber gut, wir werden es schon hinkriegen.
Ja, vor allem halt das in einer einigermaßen, in Anführungsstrichen, unterhaltsamen Präsentationsform zu kriegen, weil es natürlich doch bis zu einem gewissen Grad recht trocken ist, das Thema. Ja? Also sind jetzt die Sachen drin, wo man sagt
Wobei ich da eigentlich schon so ein bisschen das Gefühl habe, weil es sind ja eher schon, also das Payment Tour One da am Montag, das hat ja 4,5 Stunden gedauert. Mhm. Und natürlich, das ist wie jetzt ein halber Unterrichtstag, also die Schüler würden sich freuen über die Zeit, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute schon sehr aufmerksam einfach sind, weil sie es tatsächlich auch interessiert. Mhm. Und es ist dann, es sind ja sehr viele Tracks nebeneinander. Mhm. Also auch zur gleichen Zeit, wo dann, ich glaube, da sind 4 oder 3 Sachen, wie dann sagt man am Programm nach.
Genau, es sind immer 4. Wir können ja gleich mal ein bisschen so sagen, was es hier für Themen gibt. Das ist schon auch interessant. Aber
und von dem her glaube ich einfach, dass die Leute tatsächlich auch nur reingehen, wenn sie es tatsächlich auch interessiert. Und dadurch, natürlich sind manche Themen jetzt, Regulatorik ist jetzt nie irgendwie ein Spaßthema und ja, eins, wo man schöne Bildchen dann damit zeigt. Aber ich glaube, dass die für die Leute das einfach schon was Relevantes ist.
Ja, da spielt, glaube ich, auch immer noch das Kostenthema mit rein. Die haben richtig in welcher Form auch immer Geld dafür gezahlt, auch die Händler, dass sie sagen, so, ich setze mich nicht einfach nur mal so rein und schaue dann halt mal ein bisschen zu und am Schluss twitter ich nebenher, sondern da ist ein gewisses Engagement.
Ja? Das stimmt, das ist willst du mir dann doch Geld nehmen?
Das ist ja die Frage, was kann man so abschauen? Ne? Was kann man für die Payment Exchange abschauen und sagen, das ist eine Sache, die da macht Sinn, das zu transportieren?
Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde hier auf dem MRC, ist einfach das Wissen, leider die wenigsten, aber die ganzen White Papers, die ganzen Best Practices, die ganzen Präsentationen, die hier alle immer ins Laufwerk hochgestellt werden und jeder Händler hat darauf Zugriff. Ja. Und es gibt auch so wie so eine Art Chat- oder Mail-Funktion auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin, keine Ahnung, ich bin ein großer Retailer und suche jetzt jemanden, der in den USA groß aktiv ist, dann kann ich das sogar mir in dieser Adressliste angucken und kann den dann direkt kontaktieren über das MRC. Der bekommt dann quasi die Mail von MRC zugeschickt. Und so kann der Kontakt auch hergestellt werden. Und das ist zum Beispiel schon was, auf diese ganzen Ressourcen dann mit zuzugreifen. Und auch wenn man diese ganzen Tracks hier mal sich anschaut, einfach so den ersten wirklich speziellen Überblick sich anzusehen. Alpago, wie ist Markteintritt in Lateinamerika? Ohne, dass ich jetzt vielleicht Alpago jetzt direkt dann anrufen muss, wo dann vielleicht ein Sales-Pitch dann daraus wird, sondern ich kann mich tatsächlich erstmal grob informieren, was sind denn eigentlich meine Themen? Und das ist, finde ich, schon was, wo ich sage, das ist wirklich was Gutes, das vom MRC kommt, was man für die Packs vielleicht überlegen könnte.
Was natürlich schon nicht wenig Arbeit ist. Also wirklich dann bist du nicht mehr ein, zwei Mal im Jahr Invitation-Only-Event, sondern hast du über die ganze Zeit wirklich Education-Plattform aufbauen, die Leute motivieren, das alles andere. Das ist was dauert. Das ist
ein großer Benefit.
Das ist ein Benefit, aber auch einer, den du nicht von Tag 1 auf hinkriegst. Ja? Also das ist das schon. Also das sehe ich auch so, würde ich jetzt aber jetzt nicht sofort auf die To-Do-Liste für die Packs schreiben.
Nein, glaube ich auch nicht. Aber auch mal generell hier im Podcast kann man auch mal sagen, was ist, wenn ihr Händler seid oder wer auch immer uns jetzt zuhört, wenn ihr auch mal tolle Ideen habt, lasst uns jetzt mal wissen, was ihr vielleicht mal gerne hättet oder sowas. Was wäre ein Format, was ihr toll finden würdet, was könnten wir noch besser machen oder was für
Themen. Auch eine Diskussion, die wir immer wieder haben, ist, wie weit macht man wirklich so einen aktiven Workshop-Charakter, was Franz gerade gesagt hat, wo Leute wirklich 3-4 Stunden zusammensetzen, macht sowas Sinn, macht es keinen Sinn. Ist durchaus immer wieder mal eine offene Frage oder Sachen, wo wir uns überlegen, probieren wir das halt mal aus. Ja? Also das sind schon Sachen, die man da auch lernen kann. Klar, andere Sachen ist, gewisser Professionalisierungsgrad hast du hier auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr gut. Da muss man halt dann erstmal hinkommen. Gut.
Ja, also wie gesagt, gestern wollte ich mal ein bisschen was zum Programm erzählen, für die, die es interessiert, falls jemand mal hierher kommen möchte oder so. Also gestern war eben großes Thema Identität, das fand ich super spannend, das waren echt viele Tracks
dazu. Stimmt.
Das war ein super Vortrag hier von Google.
Ja.
Ich fand den echt sensationell gut, der hat richtig Spaß gemacht.
Ja, da hatte ich 3-4 Leute gekannt, die rauskamen und gesagt haben, das war wichtig, weil es auch jetzt nicht ein direktes Payment-Thema ist, ja, aber kombiniert mit dem ganzen Sicherheitsthema, passt ja auch wieder ein bisschen zu dem Strong Authentication PSD2 rein. Also kann man ja durchaus da auch mal den Link haben. Und das wird da wirklich von den großen amerikanischen Companies, die waren da
vielleicht alle da. Um was da genau gegangen ist. Also da ging es dann darum, welche Daten hat man jetzt für die Identifizierung eines Kundens? Was hat man denn da? Und Google, die haben ein paar Daten. Es gibt mehr Android-Smartphones auf der Welt als Zahnbürsten. Das war ganz interessant. Aber was die alles für Daten haben, auf was sie alles potenziell Zugriff hätten, damit sie eine Identität einer Person nachweisen können. Und was hier im Internetbereich an Identitätsthemen laufen und was dann irgendwie im Bankenumfeld als Identität läuft. Also die Identität im Internet an eine Tax-ID oder an Führerschein oder sowas festzustellen, ist halt irgendwie Schwachsinn. Ja. Aber im Bankumfeld wird das immer noch verwendet, damit ich die Identität irgendwie feststelle.
Also da das ist so dann komplett anders.
Ja, ja, komplett anders.
Ja, und das ist auch wieder, passt auch ganz gut im Podcast da in Richtung Message, Richtung Banken, auch da mal anders zu denken. Ja. Also natürlich ist Identität ein Riesenthema für die Bank, ja. Aber es ist halt immer noch dieses alte, es wird irgendein Dokument vorgezeigt, was auch immer, das schaut dann einer an, vielleicht, also auch diese Video-Ident-Geschichte ist ja nichts anderes als wie ein sehr, sehr alter Prozess, der jetzt ein bisschen digitalisiert ist, aber es ist immer noch derselbe gleiche Prozess. Ich halte meinen Führerschein dahin, ja, oder mein Personalausweis. Das denken die anders. Ja. Vor allem ist ja viel, viel aktueller. Ja. Du bist wirklich sehr, sehr zeitnah, kannst du prüfen, ist das der Kilian oder nicht?
Ja? Natürlich. Und ich meine, es ist auch ein großes Thema, diese Uberisierung des Zahlens. Ja? Ja. Dieses unsichtbare Zahlen. Da muss natürlich das Identitätsthema
rückwärts. Es geht ohne Identität
viel,
nicht.
Nein, das braucht ja viel, viel stärker einen Vordergrund. Ja. Das war schon, es war, also ich fand das super.
Gut, aber dieses Seamless Payment, glaube ich, wie das hier dann heißt, strong Customer Authentication.
Ja. Passt da.
Das passt irgendwie
nicht mehr.
Das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Also, und das ist natürlich, also ich bin auch irgendwie, natürlich bin ich ein Fan. Ich war das erste Mal vollkommen baff, wie ich aus dem Taxi raus bin. Ich habe immer gedacht, jetzt springt mir der Taxifahrer gleich nur irgendwie nach und sagt, nein, du musst nur zahlen. Aber dann bekommt man vom Paper schon die Message, nee, bezahlt.
Ja.
Aber irgendwie ist so diese One-Click-Geschichten, also wenn das alles so im Hintergrund abläuft, das ist. Also als Kunde, als Konsument bin ich immer halt so hin und her gerissen.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied hier. Das heißt, diese PSD2-Geschichte, man will den Endkunden schützen, glaube ich nicht, dass das hier jeder genauso versteht. Also jeder sagt, der Endkunde will doch gar nicht so geschützt werden. Ja. Der Endkunde will, das Uber-Modell haben und will nicht was auch immer da tun. Ja, das heißt, dieses Verständnis zu sagen, es hat die EU was gesagt und will den Kunden schützen, Fragezeichen, will der Kunde das überhaupt? Interessiert das den überhaupt? Ja. Ja? Oder sagt er sich, ja, vielleicht entsteht da ein Risiko? Und auch das ist, fand ich sehr, 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 sehr interessant. Das Thema Risiko wird hier ganz anders gesehen. Das heißt, für den Endkunden hat das keine große Relevanz, ja? Weil er sagt, das müssen halt die Banken oder die Dienstleister im Hintergrund abkönnen. Ja? So, und da gibt es natürlich eine sehr große Industrie, die viel Risiko- und Fraudmanagement macht und die genau deswegen dahin geht. Ja?
Ich habe mir gerade einen Chart, was ich fotografiert habe, das habe ich am. Da war gestern dann auch die Frage, kam auch von Google, what best defines your identity? Da haben die so ein Survey gemacht und es war schon krass. Also dann wurden die Personen gefragt und irgendwie, klar, die meisten haben gesagt Name mit 21,1%, aber an zweiter Stelle war sofort das Social Profile. Mhm. Ja, also da, ich meine, wie stark das hier auch irgendwie im Vergleich zu Deutschland ist. Ja. Wie sehr sich die Leute auch mit den sozialen Profilen hier identifizieren. Das ist klar. Schon Wahnsinn, ja.
Ja.
Das ist schon beeindruckend.
Obwohl wir bei der Einreise noch nicht nach den Social Profiles gefragt haben.
Nee, das ist nicht.
Ich hatte schon mein Facebook parat, aber es ist nichts passiert.
Das war so für mich gestern wirklich ein super Highlight-Thema. Ja. Man hat total viel gelernt und dadurch sind natürlich auch, gibt es hier auch so viele Fraud-Anbieter oder Anti-Fraud-Anbieter, die genau natürlich das auch schützen. Ja.
Und die da auch sind, die es genau deswegen gibt, weil auch diese Denke mit dem Seamless Payment so ist, alles im Hintergrund. Also muss natürlich auch Fraud und Risk in den Hintergrund und nicht in den Vordergrund, in dem sich jeder fünfmal authentifiziert. Mhm.
Ja. Das sind die großen Themen. Heute geht es auch viel um WeChat und Facebook. Heute Mittag gibt es eine Session, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was Facebook so plant im Thema Payment. Also das wollte ich mir auch mal angucken. Mhm. Also man lernt schon einfach so, was ist denn wirklich der ganz heiße Scheiß.
Ja.
Und das finde ich schon super.
Ja, oder auch wie viele Leute da sind. Im Endeffekt auch mit dabei sind, wenn du sagst Facebook oder Apple. Ich glaube, Apple ist mit 39 Leuten hier.
Wahnsinn, ne?
Ja, also. Das war auch eine Dimension, als ich die Liste gesehen habe, zuerst, ich dachte, da war ein Fehler. Ja, also, welches deutsche Unternehmen würde zu einem Kongress ein thematisches, das ist ja nicht so eher Payments-lastiges, 39 Mitarbeiter schicken? Ja, wahrscheinlich gibt es in dem Konzern gar keine 39, die sich mit Payment auskennen. Also, die muss man ja erstmal finden. Ja. Ja. Selbst wenn du sie hinschicken wolltest, fährt da schon der Hausmeister mit.
Ja. Ja,
das ist dann, und da, also, Amazon da glaube ich auch 15 oder 20 Leute hier. Ja. Also, was ist, so kommt man darauf.
Aber da sieht man auch den Stellenwert.
Ja.
Den Stellenwert der
Payments,
was du vorher auch, Miriam, was du vorher erzählt hast, wie wichtig das eigentlich das Payment und das Fraud-Thema in diesen US-Unternehmen eigentlich dann ist. Weil es wird tatsächlich als zusätzliche Wertschöpfungskette auch gesehen und nicht einfach nur als Kostenfaktor. Ich kann mich erinnern, vor 6 Jahren hat es angefangen, make payments as not as a cost center, make it to a profit center.
Yeah. Make it great again.
Ja.
Bin ich ein Schuss. Das war mal Las Vegas. Oh, wir haben ja viel Spaß.
Ja, und der Tag hat erst angefangen. Danke euch, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für die Hörer mal ganz, ganz interessant, mal was aus USA zu hören. Auch zum Abschluss nochmal danke an PayOne für das Sponsoring des Podcasts und wir machen uns jetzt auf den Weg in den nächsten Vortrag. Danke, Miriam, danke, Hans.